Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen für den Morgen. Ich möchte Danke sagen, dass wir jetzt gemeinsam dein Wort aufschlagen dürfen, dass wir darin lesen dürfen und dass wir lernen dürfen, wieder aus deinem Wort. Amen. Ich habe eine Frage zu Beginn, und zwar... Ist das noch aus? Ja, nicht anfangen, sorry. So, jetzt dürft es gehen. Jawohl. Eine Frage zu Beginn. In der Bibel steht es, welches Rezept beinhaltet die Zahl 7 und Wasser und führte zu einer Heilung? Nicht ganz einfach. Jawohl, genau. Der hat ein Rezept bekommen, er soll sich 7-mal im Wasser untertauchen und dann würde er geheilt werden. Wir wissen, er hat es getan und er wurde auch geheilt. Und ich denke, wir kennen die Geschichte alle relativ gut. Deshalb möchte ich sie wieder aus der Kinderbibel vorlesen. Wir haben heute im ersten Teil weniger, aber im zweiten Teil vor allem auch einige Kinder da. Deshalb möchte ich die Geschichte aus der Kinderbibel vorlesen. Aber wir schlagen sie nachher auch auf. 2. Könige 5 steht die. Die Überschrift über diese Geschichte in der Kinderbibel heißt Reich und doch arm. In dem schönen Land Kanaan lebte ein Mädchen. Es wohnte bei seinem Vater und bei seiner Mutter. Doch eines Tages gab es wieder Krieg. Fremde Soldaten kamen ins Land. Sie stahlen und raubten und nahmen alles in ihr fremdes Land mit. Sie nahmen sogar das Mädchen mit und dachten, das ist ein schönes Geschenk für unseren General. Der General hieß Naaman. Er wollte das Mädchen gern behalten und gab es seiner Frau. Das arme Kind. Jetzt war es nicht mehr bei seinen Eltern. Jetzt war es ein Hausmädchen in dem großen Haus der fremden Frau und des fremden Generals Naaman. Aber Naaman war ein sehr guter Herr. Das Mädchen schätzte ihn sehr. Er war auch ein sehr reicher Herr. Er hatte Diener und Wagen und Pferde und Geld und sehr viele schöne Dinge. Er konnte alles bekommen, was er haben wollte. Aber er war doch zugleich ein armer und unglücklicher Mann, denn er hatte eine schreckliche Krankheit. Er war aussätzig. In seinem Gesicht waren große weiße Geschwüre, ebenso an seinen Händen und Füßen und an seinem ganzen Körper. Niemand konnte ihn wieder gesund machen, kein Arzt und kein Heilmittel. Es wurde immer schlimmer mit ihm. Wahrscheinlich musste er bald sterben, denn niemand konnte ihm helfen. Doch das kleine Mädchen wusste Rat. Es sagte zu seiner Herrin, wenn mein Herr in meinem Heimat wäre, wo meine Eltern wohnen, dann könnte er wohl wieder gesund werden. Dann würde Elisa ihn wieder gesund machen, der Prophet und Diener Gottes, der kann Wunder tun. So sprach das Mädchen zu seiner Herrin, und die Frau erzählte es gleich ihrem Mann. Naaman dachte, sollte ich doch noch wieder gesund werden? Wie herrlich wäre das! So machte er sich sogleich auf den Weg in das Land Kanaan. Er fuhr in einem prächtigen Wagen und eine ganze Schar Diener reiste mit. Die ritten neben ihm auf starken Pferden. Auch nahm er eine große Menge Geschenke mit, Gold und Silber und viele schöne Dinge. Die waren für Elisa, damit er Naaman wieder gesund machte. Es war eine lange Reise, doch schließlich kam Naaman an einem breiten Fluss, den Jordan. Den musste er überqueren. Dann war er im Land Kanaan und wusste, dass es nur noch ein Stückchen und er war bei Elisas Haus. Naaman dachte, Elisa wird es sicher gefallen, dass ein solch reicher Herr zu ihm kommt. Er wird sicher sehr geehrt fühlen und schnell nach draußen kommen und sich tief vor mir verbeugen. Dann wird er für mich beten und mir die Hand über meinen kranken Körper streichen. Vielleicht werde ich dann wieder gesund werden. Aber Elisa kam nicht nach draußen. Es kam nur sein Gehilfe heraus und sagte, ihr müsst euch 7-mal im Jordan waschen, dann werdet ihr wieder gesund sein. Dann wurde die Tür wieder verschlossen. Da stand Naaman nun. Wie enttäuscht und zornig war er doch. Er sagte, habe ich deshalb die weite Reise gemacht, um mich im Jordan zu waschen? Das hilft ja doch nichts. Ich habe mich ja schon so oft gewaschen und das hat auch nichts geholfen. Auf nach Hause, zurück in die Heimat. Ich muss wohl krank bleiben, bis ich sterbe. So fuhr er wieder fort, zornig und enttäuscht. Seine Diener ritten auch enttäuscht nebenher. Sie liebten Naaman sehr und wünschten, dass er wieder gesund würde. Sie sprachen zu ihm, warum bist du denn so zornig und glaubst dem Propheten nicht? Du kannst es doch ruhig mal versuchen. Tu es doch einfach. Wasch dich 7-mal im Jordan, vielleicht hilft es doch. Nun denn, Naaman wollte es versuchen. Vielleicht half es ja doch. Er kam an den Jordan, zog seine schönen Kleider aus und humpelte auf seinen kranken Füßen ins Wasser. Dann begann er, seinen kranken Körper zu waschen. Einmal, zweimal, dreimal, es half noch nichts. Siebenmal musste er sich waschen. Und als er das getan hatte, kam er tanzend und springend aus dem Wasser heraus. Wo waren nur seine Geschwüre geblieben? Fort, ganz und gar fort. Seine Hände waren auch wieder gesund. Seine Füße waren auch wieder gesund und sein ganzer Körper war gesund. Was für ein Wunder! Hatte Elisa das getan? Naaman wusste es besser. Das konnte kein Mensch tun. Das hatte Gott getan. Elisa war aber der Diener Gottes und er hatte sicherlich für Naaman gebetet. Darum wollte Naaman sich sofort bei ihm bedanken. So eilte er zurück zu Elisas Haus und holte alle seine schönen Geschenke aus dem Wagen und legte sie vor Elisa nieder. Gold und Silber und schöne Kleider. »Such dir nur aus«, rief er, »such dir das Schönste aus. O Elisa, ich bin ja so froh. Nimm alles, was du willst.« Doch Elisa schüttelte den Kopf und sagte, »Ich will nichts von dir. Du brauchst dich auch nicht zu bedanken, denn nicht ich habe dich gesund gemacht. Gott hat das getan. Ihm musst du danken.« Da antwortete Naaman, »Ich werde dem Herrn Opfer bringen. Ich will ihn immer lieb haben und ihn nie vergessen.« Dann kamen alle kostbaren Geschenke wieder in den Wagen. Elisa ging ins Haus zurück und Naaman fuhr wieder in sein Land. Nur Elisas Gehilfe stand noch draußen. Er stand da und sah dem Wagen nach. Er hieß Gehasi. Er hatte all die schönen Geschenke gesehen und hätte gern etwas davon gehabt. Er wollte so gern viel Geld haben, dann könnte er sich ein Haus kaufen und Land und Schafe und Kühe. Dann wäre er ein reicher Mann. Gehasi dachte, wie dumm ist doch Elisa. Er hätte so viel Geld bekommen können und viele schöne Dinge. Und jetzt lässt er alles liegen. Aber ich lasse nichts liegen. Ich will etwas davon haben. Elisa ist im Haus. Der sieht nicht, was ich tue. Dann lief Gehasi hinter dem Wagen her und rief, »Halt, wartet doch!« Er rannte und winkte und schrie, so laut er nur konnte. Der Wagen hielt. Naaman sprang heraus und fragte, »Was ist los? Ist etwas nicht in Ordnung?« »Ja, was sollte Gehasi jetzt sagen? Er musste sich schon in eine Lüge behelfen, dann würde er wohl etwas bekommen.« So lobt Gehasi, »O Herr Haman, Elisa möchte nun doch gern ein Geschenk haben, einen Sack voll Silber und zwei schöne Mäntel, denn er hat plötzlich Besuch bekommen, versteht ihr? Es sind zwei Männer zu ihm gekommen und denen möchte er gerne etwas geben.« »Schon gut«, antwortete Naaman, dann gab er Gehasi sogar zwei Säcke voll Silber und noch zwei schöne Mäntel und fuhr weiter. Gehasi aber ging mit seinen kostbaren Geschenken zurück. Wie froh war er doch und wie schlau hatte er es angestellt. Jetzt war er reich, jetzt konnte er sich kaufen, was er nur wollte. Aber zuerst wollte er alles gut verstecken, denn Elisa durfte nichts davon wissen. Danach ging er ins Haus und kam mit seinem ganz unschuldigen Gesicht zu Elisa. Der fragte ihn, »Wo bist du nur gewesen, Gehasi?« Gehasi erschrak. Was sollte er nur sagen? Jetzt musste er wohl oder übel weiterlügen. Gehasi antwortete, »Ich bin nirgends gewesen.« Doch Elisa schüttelte traurig den Kopf und sagte, »Gehasi, Gehasi, du dachtest, niemand würde es sehen. Denkst du, das Geld würde dich glücklich machen? Jetzt wirst du es recht unglücklich werden. Naaman ist seine Krankheit losgeworden, aber jetzt sollst du diese Krankheit bekommen als Strafe für dein Unrecht und deine Lügen.« Da kamen Geschwüre über Gehasis Gesicht und auch über seine Hände und seine Füße und seinen Körper. Jetzt war er genauso krank, wie Naaman es gewesen war. Das Geld durfte Gehasi behalten. Jetzt war er reich. Er konnte sich ein Haus kaufen und Land und alles, was er wollte. Aber was hatte er jetzt davon? Er war doch arm, weil er Gott vergessen hatte. Naaman war jetzt reich. Er vergaß Gott nicht mehr. Wie gesagt, diese Geschichte kennen wir sicherlich alle sehr gut. Sie steht in 2. Könige 5, das dürft ihr auch mit mir aufschlagen. Da möchten wir einzelne Abschnitte dann auch nochmal nachlesen. Ja, es geht um den Naaman, ein Aramäer oder andere Übersetzung sagt ein Syrer. Das ist, wenn man die Karte von Israel anschaut, rechts oben. Ein sehr erfolgreicher Soldat und schließlich auch Heerführer von Ben-Hadad. Ungefähr 860 vor Christus war das dann wohl. Aber dieser doch so erfolgreiche und wahrscheinlich auch reiche General, er hatte ein Problem, er hatte den Aussatz. Aussatz, wahrscheinlich nicht das gleiche wie heute Lepra. Es zerstört nicht nur die Haut, es zerstört auch die Glieder und schlussendlich führt es zum Tod, war unheilbar. in Israel, das wissen wir aus den Mosebüchern, aber auch einfach aus verschiedenen Geschichten, war so, dass die Aussätzigen isoliert wohnten. Man hat sie aus der Gesellschaft, ich sag mal, ausgeschlossen. Kennen wir in unserer Zeit ja auch sehr gut. Andere Kulturen haben das wohl nicht gemacht, denn der Naaman war nach wie vor Oberster in seinem Heer, hatte Kontakt zum König. Die Syrer haben das anscheinend nicht gemacht. Was erstaunlich ist über diesen Naaman, ein mit Sicherheit harter Mensch, er war Kriegsmann, erfolgreich. Aber wenn wir lesen, wie er mit seiner Dienerin, mit der Sklavin aus Israel umging, beziehungsweise auch später, wie seine Knechte mit ihm reden, muss er doch menschlich ein sehr freundlicher und zuvorkommender Mensch gewesen sein. Das Mädchen wünschte sich, also hatte so guten Kontakt zu ihm auch, dass es sogar für seinen Herrn Gesundheit wünschte. Ist heute nicht selbstverständlich, dass man dem Chef das Beste wünscht. Dieses Mädchen, wir wissen nicht genau, wie alt sie war, als sie entführt wurde, hatte vermutlich von Elisa gehört, weiß nicht, ob sie ihn je gesehen hatte, aber sie traute diesem Mann beziehungsweise Gott alles zu. Und das fand ich das Schöne an diesem Mädchen. Was auch erstaunlich ist, sie sagt ja, der Elisa, er könnte den Mann heilen. Wir wissen aus Lukas 4, Vers 27, da sagt Jesus, dass zur Zeit Elisas viele Aussätzige in Israel waren, aber keiner geheilt wurde, außer Naaman. Also dieses Mädchen wusste nicht, dass Elisa in der Lage war, Aussatz zu heilen. Denn Elisa hatte es offensichtlich noch nie gemacht. Aber sie traute Gott alles zu. Naaman bricht also auf, er war noch beim König vorher. Der schreibt ihm einen Brief, den er mitnimmt. Er nimmt Geschenke mit, umgerechnet ungefähr 340 Kilo Silber, 200.000 Euro in Gold und Feierkleider, 10 Stück. Seine Reise, das haben wir jetzt in der Kindergeschichte nicht gelesen, geht nicht direkt zu Elisa, sondern geht zuerst zum König Joram. Er gibt ihm diesen Brief, der König versteht den Brief falsch, sage ich mal. Er zerreißt seine Kleider, zum einen, weil er denkt, der feindliche oder der andere König, zu dieser Zeit war zwar Frieden zwischen den Syrern und Israel, aber er sucht einen Anlass zum Streit und er traut ihm sogar zu, dass er, König Joram, diesen Naaman heilen könnte. Erster Linie verständlich, auf der anderen Seite aber schade, denn Joram denkt an keiner Silbe daran, dass es in seinem Land einen Propheten gibt, der ihm helfen könnte, der diesen Naaman gesund machen könnte. Denkt er nicht dran. Ein trauriges Zeugnis, das dieser König ablegt im Vergleich zu diesem kleinen Mädchen in Syrien, das weit weg von der Heimat war, schon lange auch wahrscheinlich nichts mehr von Gott gehört hatte, weil es einfach in der Fremde war. Aber dieses Mädchen denkt an Gott, Joram nicht. Und dann, das sind die Verse 8 bis 10, da lässt dann Elisa den Naaman zu sich kommen und Naaman steigt wieder in seinen Wagen, nimmt seine ganzen Gehilfen, Diener mit und geht zu Elisa. Und wir haben das in der Geschichte gelesen und die Bibel beschreibt es eben im Nachgang so, dass Naaman mit der Erwartung dahin kommt, das lesen wir ab Vers 11 dann, als quasi Elisa, er schickt ihm nur einen Diener raus, also kommt nicht mal selber raus. Und Naaman geht weiter und wurde zornig und enttäuscht und er sprach, siehe, ich hatte gedacht, er kommt gewiss zu mir heraus, wird herzutreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussatz heilen. Das war so die Vorstellung, die Naaman hatte, wahrscheinlich auch entsprechend seinem Stand, dass er das verdient hätte, dass der Prophet persönlich zu ihm kommt. Er ist jetzt nicht ein gewöhnlicher Mann, er ist ein General, ein Heeroberster. Und ich musste mir an der Stelle denken, also ich kann den Naaman ein Stück weit verstehen. Er hatte Erwartungen, die sind nicht erfüllt worden. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, wie reagiere ich, wenn ich Erwartungen Gott gegenüber habe und die werden nicht so erfüllt, wie ich mir das vorstelle. Man hat so Pläne für das Leben, denkt, man macht das und dann das und dann das und dann kommt irgendwas, was doch anders läuft. Wie ist meine Reaktion Gott gegenüber? Bin ich enttäuscht? Bin ich sauer? Wie der Naaman, der dann wegzog? Vielleicht lachen wir über den Naaman. Klar, die Vorstellung, die wie er sie hat, für uns ist die total fremd. Aber für ihn war das sicherlich eine realistische Vorstellung. Er hat mit Sicherheit auch schon einige Heiler besucht, wo das so ähnlich dann wahrscheinlich abgelaufen ist. Aber wie reagiere ich, wenn Gott meine Pläne anders ausführt, als ich sie ausführen würde? Es geht dann weiter in der Geschichte und da ist mir einfach, da sind mir die Syrer echt ein Vorbild. Die Syrer gehen weg und die Knechte Naamans, die sprechen dann zu ihm, ab Vers 13 lesen wir das dann, mein Vater. Also zeigt auch für die Beziehung zwischen Knecht und Herr, dass sie sehr gut war, dass sie einen sehr guten Herrn hatten. Und sie sagen zu ihm, mein Vater. Und zeigen ihm eben auf, er hat doch nichts Schwieriges von dir verlangt. Er hat nur von dir verlangt, dass du dich 7-mal im Jordan badest. Ja, es sind vielleicht nicht die schönen, sauberen Flüsse, wie wir es zu Hause haben. Aber er hat nur von dir verlangt, dich zu baden. Hätte er etwas anderes verlangt, keine Ahnung, was Riesengroßes. Du hättest alle Anstrengungen gemacht, dass du das erreichst. Aber hier nur Kleinigkeit und du machst es nicht. Warum? Ein Vorbild, wie die Knechte mit ihrem Chef umgehen. Und ein Vorbild, wie Naaman mit der Situation umgeht. Er sagt nicht, seid still, bin gerade sauer, lasst mich in Ruhe, ich fahre jetzt heim. Ich denke, dass er Naaman beschämt war über die Frage seiner Diener, sonst hätte er nämlich nicht so reagiert, wie er reagiert hat. Er demütigt sich unter das, was der Gehilfe von Elisa ihm gesagt hat, unter das, was seine Diener ihm nochmal gesagt haben, und er geht an den Jordan und macht das, was ihm aufgetragen wurde. Er badet oder er wascht sich 7-mal, er taucht sich 7-mal unter. Und wir lesen weiter, dass er aufgrund dieser Tat, oder beziehungsweise nein, falsch, nicht aufgrund dieser Tat, sondern aufgrund seines Glaubens geheilt wurde. Vielleicht, ich nehme es ein bisschen vorweg, vielleicht ist es nicht so, dass er zu dem Zeitpunkt, wo er sich gebadet hat, wirklich darauf vertraut hat, aber wir lesen nachher, wie er reagiert. Als er wieder herauskommt, sehen wir dann, dass mit ihm etwas passiert ist, nämlich nicht nur, ich vermute, ich weiß nicht sicher, dass der Naaman jetzt kein Jüngling mehr war, kein junger Hüpfer, sondern dass er doch schon ein bisschen betagt war, weil die Knechte reden mit zu ihm, mein Vater, das würde jetzt auch mit dem Arbeitskollegen gut klarkommen, der 5 Jahre älter ist, würde das nicht zu ihm sagen. Das würde man eher zu ihm sagen, der sehr viel Erfahrung hat und wo man gute Beziehung auch dazu hat. Also er war vermutlich ein bisschen älter, aber seine Haut und sein Körper wurde wie die eines jungen Knaben. Also Gott hat er hat mehr gemacht, als er versprochen hat. Nicht nur, er wird wieder gesund, sondern er kriegt einen neuen Körper, der wieder jung ist. Und Naaman hat es verstanden, hat es erkannt, sofort. Und er überlegt nicht, ja, was machen wir jetzt, gehen wir weiter, sondern für ihn war klar, ich kehre um zu Elisa. Und es ist jetzt nicht so, dass er umkehrt und in einer halben Stunde wieder in Samarien ist. Es waren ungefähr 40 Kilometer zwischen Elisa und ihm zu dem Zeitpunkt. Es war ihm nicht zu viel, wieder 40 Kilometer, das heißt eine Tagesreise oder vielleicht noch mehr, mit einer ganzen Karawane ist es wahrscheinlich ein bisschen mehr Aufwand, wie wenn es alleine geht. 1 bis 2 Tage wieder zurück zu Elisa. Und er war bereit, wenn er zu Elisa kommt, nicht nur sagen, hey danke und gut ist, sondern er war bereit, alles was er mitgebracht hat, dem Elisa in die Finger zu drücken. Und als er dann zu Elisa kommt, das lesen dann ab Vers 15 und Vers 16, er kommt und bekennt, siehe doch, ich erkenne, dass es auf der ganzen Erde keinen Gott gibt, als nur in Israel. Und nun nimm doch ein Geschenk von deinen Knechten und so weiter. Also er erkennt, es gibt nur einen Gott. Und ich glaube, das ist der Glaube, den Gott bei ihm gesehen hat. Und deshalb ist er so dankbar dafür und deshalb macht ihn Gott auch gesund. Wir lesen dann weiter, das überspringen wir jetzt etwas, das ist auch nicht ganz so wichtig, dass es sich eben Erde erbittet, um die mitzunehmen. Der Hintergrund ist der, wir lesen es auch an anderer Stelle in der Bibel, dass einfach der Hintergrund war, viele Menschen glaubten damals, man darf Gott nur in dem Land anbeten, wo er auch Gott ist. Oder eben auf Erde, die aus diesem Land kommt. Deshalb nimmt er sich 2 Esel voll Erde mit und geht dann wieder zurück. Wir haben es in der Kindergeschichte auch gelesen, dass dann der Gehasi da steht und sich wundert, dass Elisa da nichts wegnimmt. Er hat die Meinung, das ist ein Syrer, denen darf man auch was abnehmen. Das lesen wir in Vers 20. Und er geht diesem Syrer, dem Naaman, nach und legt die Lüge, die er selber erfunden hat, seinem Herrn, dem Elisa, in den Mund. Und Naaman, wir verstehen ihn, der war total froh, dass er jetzt doch was machen kann, gibt ihm anstatt den einen Sack Silber, den der Gehasi eigentlich wollte, gibt ihm gleich 2. Und die Feierkleider und noch 2 Knechte, die hinterhergehen, um ihm oder vorausgehen, um ihm das zu tragen.
Und wenn man so die Situation anschaut, ich glaube fast, dass Gehasi nicht mal hätte lügen müssen. Dass einfach auch zu Naaman hätte sagen können, du, ich hätte aber gern was. Der Naaman, der war so dankbar und auch wenn man einfach gesehen hat in der Geschichte, wie er sich verhält, dass er ihm wahrscheinlich auch so irgendwas gegeben hätte. Aber Gehasi erfindet eine Lüge, schiebt sogar noch auf seinen Chef und bekommt dann was und geht wieder zurück. Er kommt dann zurück, versteckt sein Silber und kommt dann wieder zu Elisa. Und Elisa fragt ihn dann in Vers 25, woher Gehasi? Also er stellt nicht eine Rede oder so, sondern fragt ihn nur ganz einfach, woher kommst du? Ja, und Gehasi, wir haben es auch in der Kindergeschichte gelesen, ihm blieb nichts anderes übrig, als wieder zu lügen. Ich war nirgendwo, bin da geblieben. Und Elisa sagt ihm dann, dass es ihm schon offenbart worden ist, was er getan hat. Und da erkennen wir ganz, was ganz Schwieriges. Ich denke mir, vor allem wir Deutsche oder Schwaben vor allem, haben da unser Problem, etwas zu tun für umsonst oder für etwas nicht zu bezahlen, wo man Leistung dafür gekriegt hat, zumindest im privaten Bereich. Und es ist einfach ein schweres Thema, das Geben und Nehmen. Und Elisa macht hier aber dem Gehasi deutlich, also er stellt ihm dann die Frage, in Vers 26, ist es Zeit, Silber zu nehmen und Kleider zu nehmen? Also ist es die richtige Zeit für einen Diener Gottes? Er hat ja auch getan, er hat ihn ja auch unterstützt. Ist es Zeit, das zu nehmen? Und die Antwort ist nein. Ein Diener Gottes nimmt keine Geschenke an. Weil wir es an verschiedenen Stellen auch lesen, die Geschenke annehmen, sind die falschen Propheten. Und das möchte ich einfach die drei Dinge aus dieser Geschichte für mich lernen. Zum einen, wie reagiere ich auf das Wirken Gottes in meinem Leben? Mache ich es wieder Naaman zuerst? Bin ich sauer und enttäuscht? Oder demütige ich mich unter ihn? Sehe ich Fehler ein und handle dann anders, wie es eben der Naaman gemacht hat? Und das haben wir jetzt nicht zwar so intensiv betrachtet, aber wie gehe ich mit Geschenken um? Ich habe die Erfahrung gemacht in meinem Leben, wenn Geschenke angeboten werden für eine Arbeit, die man für jemand anders macht und man lehnt ab, dann ist man trotzdem dankbar. Das mindert nicht die Arbeit, sondern ich würde fast sagen, das erhöht sie sogar noch. Wenn man etwas für andere machen kann, ihnen helfen kann, ohne ein Geschenk dafür zu nehmen. Amen.